habe mir heute einen Experten mit ins Boot geholt, und zwar den Eckehard. Und zwar geht es heute um Dübel. Also Dübel, Befestigungstechnik.
Wenn man morgens aufsteht und ins Badezimmer geht, fängt es ja eigentlich schon an. Überall im Alltag begegnen uns Dübel im Kleinen, wie aber eben auch im Großen.
Jeder, der schon mal ein Bild aufgehangen hat, der hat mit denen schon gearbeitet.
Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Erst planen und dann montieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Dübel Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dübel Podcast. Mein Name ist Daniel und heute geht es um, ja, sagen wir mal, sehr kleine Helferlein im Bauwesen. Und jeder, der schon mal ein Bild aufgehangen hat, der hat mit denen schon gearbeitet. Und zwar geht es heute um Dübel. Also Dübel, Befestigungstechnik, und das sind ja häufig diese unscheinbaren Helden in der Befestigungstechnik. Und jeder Tragwerksplaner, also auch jeder Architekt oder sowieso Bauarbeiter auf der Baustelle haben schon was mit der Befestigungstechnik zu tun gehabt. Und ich bin da jetzt kein Experte, sondern ich habe mir heute einen Experten mit ins Boot geholt, und zwar den Eckehard. Eckehard, schön, dass du hier bist beim Dübel Podcast. Ich grüße dich.
Ich grüße ganz herzlich zurück und freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Begrüßung.
Sehr schön. Eckehard, freut mich, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, ich sag's ganz einfach. Ich bin der Dübelmann. Frei nach Jürgen von der Lippe, der hat mal ein Lied gesungen. Ich bin der Blumenmann. Das habe ich mal abgewandelt, als ich mich in einer Gruppe bei meinem ehemaligen Arbeitgeber vorgestellt habe. Das kam ganz gut an und erklärt auch eigentlich ganz gut, was ich tatsächlich mache. Man kann auch Dübelexot oder vielleicht politisch nicht so korrekt Dübelfachidiot dazu sagen. Es trifft die Sache ganz gut. Man hat den Schmunzler auf seiner Seite. Wenn man dann erklärt, es geht nicht nur um den kleinen 6er Kunststoffdübel aus dem Baumarkt, sondern eben durchaus auch mal um solche Dübel hier, die dann auch vielleicht mal so einen Durchmesser haben und wo dann eben wirklich schwere Lasten auch dranhängen, dann ist man eigentlich ganz gut im Thema drin und hat auch sofort großes Interesse geweckt. Ich bin ausgebildeter Tischler. Ursprünglich habe ich das mal nach dem Abitur gemacht und habe dann Bauingenieurwesen studiert, und da hat mich dann eigentlich so die erste Arbeitsstelle mit diesem Schwerlastbereich in Kontakt gebracht. Als Tischler habe ich natürlich auch Kunststoffdübel verarbeitet, schwerpunktmäßig so für die Befestigung von Unterkonstruktionen und für Befestigung von Küchenschränken beispielsweise oder Regalen oder Schrankwänden. Der Schwerlastbereich taucht da eher weniger auf, aber richtig gelernt habe ich es da auch nicht, wie es geht. Und dann kam beim ersten Job die Bemessung dazu und der Kontakt in einer ersten großen Baustelle. Wie bringen wir die schweren Lasten aus dem Stahlträger in die Stahlbetonwand? Und ja, das war nicht 0815, das war das Bauvorhaben in Berlin. Das Deutsche Technikmuseum heißt es heute, früher Museum für Verkehr und Technik. Und ja, da war so dann der erste Großkontakt dann auch mit großen Dübeln und mit Zulassung und mit Bemessung. Und das hat mich dann irgendwie nicht losgelassen über mehrere berufliche Stationen. So ist es mein täglich Brot geworden.
Ja, mega spannend. Gerade auch so diese Geschichte, wie du gestartet bist und wie es dann auch zu all dem gekommen ist. Und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, auf LinkedIn, ja, da wo du auch sehr aktiv bist. Weil da habe ich nämlich einen sehr spannenden Beitrag gelesen, was über Statik gegangen ist, also Statik und Befestigungstechnik mit den Dübeln. Und ja, das hat dann bei mir halt ein gewisses Interesse geweckt, und so bin ich dann auch auf dich gestoßen und habe dich kontaktiert, und ja, und jetzt ist es so, dass du hier beim Dübel Podcast bist. Super, sehr schön, dass es geklappt hat. Ja, springen wir gleich mal ein bisschen tiefer in das ganze Thema der Befestigungstechnik hinein, und zwar jetzt mal für alle Hörer: Warum ist das ganze Thema Dübel, Bolzen, Befestigungstechnik denn so wichtig? Dort ist ja schon gerade ein Beispiel gesagt, okay, Verbindung vom Stahlträger zu einer Stahlbetonwand, und da braucht sie irgendwie was, wie man hier diese Kräfte von einem Bauteil ins andere Bauteil überträgt. Also warum können wir denn nicht ohne Befestigungstechnik, und warum ist das auch so wichtig?
Ja, wenn man im Prinzip morgens aufsteht, also ganz einfach erklärt, wenn man morgens aufsteht und ins Badezimmer geht, fängt es ja eigentlich schon an. Das sind ganz viele Gegenstände des täglichen Lebens, sind mit Dübeln befestigt. Das Waschbecken, das WC, das Regal, der Schrank und das geht dann munter fröhlich weiter in der Küche, die Küchenschränke, wenn man die Tasse für einen Kaffee aus dem Schrank holt und munter fröhlich weiter. Überall im Alltag begegnen uns Dübel im Kleinen, wie aber eben auch im Großen. Insofern kann man über diesen Weg gehend aus dem Alltag auf die Baustelle kann man die Leute relativ gut abholen und kann immer auch wieder sensibilisieren dafür, dass die Dübeltechnik überall eigentlich auftaucht. Wir sehen sie häufig nicht, weil sie verdeckt ist, und deshalb wird sie zum Teil eben leider auch etwas stiefmütterlich behandelt. Das ist das Problem, mit dem wir und ich ein bisschen am Kämpfen bin regelmäßig.
Genau, da haben wir uns ja schon im Vorfeld mal darüber ausgetauscht, dass dieses ganze Thema sowohl auf der Planerseite, ich glaube auch so ein bisschen auf der Ausführerseite immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Da würde ich dann später nochmal darauf zurückkommen. Aber blicken wir doch mal so, jetzt geht es schon ein bisschen technisch hinein, aber für alle, die halt sich mit der Mechanik gerne auseinandersetzen, was gibt es denn so für grundlegende Prinzipien in der Befestigungstechnik, die zumindest jeder im Bauwesen schon mal kennenlernen sollte?
Ja, die Wirkprinzipien, das ist immer so ein Thema mit dem roten Tuch. Ist es tatsächlich so wichtig, die Wirkprinzipien zu kennen? Wir unterscheiden in der Dübeltechnik tatsächlich drei Wirkprinzipien. Den sogenannten Formschluss, das sind dann zum Beispiel Kopfbolzendübel oder Hinterschnittanker. Oder Reibschluss, das ist das zweite Wirkprinzip, wo es dann über Reibung die Kräfte übertragen werden. Oder aber den sogenannten Stoffschluss, wo dann ein Dübel in einer Injektionsmasse, einer Ankerstange eingeklebt wird, sind dann die sogenannten Klebedübel. Aber die Frage gestellt, ist das tatsächlich so wichtig? Brauchen wir es tatsächlich? Das sind wir eigentlich von abgekommen, sondern sagen eigentlich, viel wichtiger ist, jede einzelne Dübelsituation muss für sich analysiert und angeguckt und untersucht werden. Was möchte ich da eigentlich befestigen? Da kann ich dann, wenn wir nochmal zurückgehen auf das Zuhause, Badezimmer auf der einen und weiß ich nicht, der Fernseher, der an der Wand befestigt wird, der Schrank, das Regal und so weiter. Und dann aber eben auch die großen Dinge, die auf der Baustelle befestigt werden. Was befestige ich? Gegebenenfalls muss ich mir noch überlegen, ein baurechtliches Fundament, wenn ich draußen auf der Baustelle bin, gibt es den sogenannten bauaufsichtlich relevanten Bereich. Da brauche ich dann einen Dübel mit Zulassung oder bin ich nur im sicherheitsrelevanten Bereich? Also der Küchenoberschrank sollte natürlich bitte oben hängen bleiben, damit die schweren Teller drin stehen können und dem Kind, was unten steht und bettelt und die Rosinen, die da oben versteckt sind, raushaben möchte, sollte dem natürlich auch nicht auf den Kopf fallen. Und ganz einfaches Beispiel, vielleicht die Wischleiste, die wir unten am Boden haben, zwischen Teppich und Wand. Das ist so ein Riesenspektrum und jedes dieser Dinge wird mit Dübeln befestigt. Aber wie ist der Hintergrund? Tatsächlich brauche ich einen speziellen Dübel, der tatsächlich über eine Zulassung nur geregelt ist, oder reicht der Kunststoffdübel, von dem ich eingangs sprach, den wir im Baumarkt alle kaufen können? Und wenn ich das geklärt habe, dann ist das Allerwichtigste, was habe ich für einen Verankerungsgrund? Und das macht es heute tatsächlich sehr, sehr schwer, weil wir haben, wenn wir auch an zu Hause wieder denken, wenn wir nicht im Altbau wohnen, wo wir eine gute Ziegelwand haben, mit einem sehr tragfähigen Stein, sondern in einem modernen Einfamilienhaus beispielsweise wohnen, mit einer hohen Energieeffizienz, da kann es eben sein, dass wir Lochsteine haben, die sind mit Dämmstoff gefüllt, die haben sehr dünne Stege, dafür aber innen drin große Dämmstoffpakete. Und das ist halt von der Tragfähigkeit für die Dübel nicht unbedingt der optimalste Baugrund. Es gibt da Spezialsysteme natürlich, die Dübelhersteller haben sich darauf eingerichtet, hier dann auch zu reagieren und entsprechend ihre Dübelsortimente anzupassen. Aber es muss eben wirklich immer geguckt werden, ist es ein sehr tragfähiger Verankerungsgrund, beispielsweise ein Beton, oder eben im anderen Extremfall so ein Lochstein, ein sehr filigraner Lochstein, oder wieder an zu Hause gedacht, das ausgebaute Dachgeschoss, beispielsweise nur eine Gipskartonplatte. Wenn ich das geklärt habe, gibt es natürlich wieder noch weitere Punkte, die wir abarbeiten können. Kann ich gerne auch noch drauf eingehen, ja. Aber wesentlicher Punkt, Verankerungsgrund.
Okay, also für mich nochmal so als Zusammenfassung. Was, also welches Bauteil befestige ich wie, also auch mit welchen Dübeln, an welchen Verankerungsgrund? Also sei es jetzt Ziegelstein, Beton oder sonstiges.
Genau.
Okay. Alles klar. Ja, mega spannend und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht auch mal der Hobbyhandwerker, also ich kenne das zumindest so, man hat zu Hause eine einfache Ziegelwand und bohrt da mal hinein und dann versucht man dann halt einen Dübel anzubringen und dann wäre mir jetzt gar nicht bewusst geworden, ja, gibt es diesen einen Siegel mit dem gefüllten Dämmstoff, ja, das da natürlich über deutlich weniger Trag, dass da deutlich weniger Tragfähigkeit herrscht, wie jetzt bei einem Beton oder so. Im ersten Moment vielleicht gar nicht mal so bewusst, aber ja, ich glaube, da kann es schon mal zu gewissen Fehlern kommen.
So ist es.
Alles klar, jetzt haben wir schon das Thema gehabt, du hast ja schon ein bisschen was von den Kunststoffdübeln gesagt. In meinem Studium und auch so ein bisschen in der Praxis habe ich ja noch andere Dübel kennengelernt, das waren dann so mechanische und chemische Dübel, ja, also auch von größeren Herstellern. Vielleicht mal einen ganz kurzen Ausflug dahin, was gibt es denn für Dübelsysteme und wann setze ich welche denn am besten ein?
Ja, pauschal ist es schwierig, eine Antwort dafür zu geben. Von Anwenderseite wird manchmal gewünscht, also beispielsweise, ich möchte eine Markise befestigen und jetzt nennen wir mal bitte Dübelsystem A oder Dübelsystem B, was ich dafür verwenden kann, dann gehe ich in den Baumarkt und kaufe mit Dübelsystem A oder Dübelsystem B. Aber es kann eben immer der Sonderfall sein, dass ich dann vielleicht sogar das Dübelsystem C benötige. Und das macht die Entscheidung für den Laien vergleichsweise schwer. Und deshalb sagen wir immer diese Reihenfolge, was möchte ich befestigen, welcher Verankerungsgrund liegt vor und dann geht es eben munter fröhlich weiter. Also beispielsweise möchte ich jetzt im Badezimmer befestigen, um wieder auf diesen Alltag zurückzukommen oder draußen an der Fassade, dann bin ich im Außenbereich, da habe ich Feuchtigkeit. Diese gleiche Feuchtigkeit kann ich auch schon im Badezimmer haben. Dass ich da den Werkstoff entsprechend auswählen muss, reicht eine galvanisch verzinkte Ankerstange oder ein galvanisch verzinkter Dübel oder muss ich beispielsweise einen Dübel aus nicht rostendem Stahl verwenden? Das muss ich mir vorher einen Gedanken machen. Habe ich ein schmales Bauteil aus Beton oder habe ich ein sehr breites Bauteil aus Beton? Gehe ich mit meinem Dübel senkrecht nach unten in ein schmales Bauteil und nehme einen Dübel, der eine hohe Spreizkraft entwickelt, beispielsweise ein solcher Bolzenanker, den ich hier mal in die Kamera zeige, für die, die sich das später dann also auf YouTube beispielsweise angucken wollen, dann entwickelt solch ein Metallspreizanker in einem schmalen Bauteil, wo ich nach unten setze, große Spreizkräfte. Und dann kann es durchaus sein, dass diese Kräfte so groß sind, dass das Bauteil auch gesprengt wird. In einem solchen Fall ist es dann besser, ich arbeite mit einem sogenannten Injektionssystem oder Klebedübel, umgangssprachlich auch genannt. Da bohre ich ein Loch, bringe eine Injektionsmasse ein, kann man sich vorstellen wie so eine Silikontube. Das presse ich da ein, eine vorgegebene Masse, und dann stecke ich da eine Ankerstange oben rein. Ein solcher Dübel klebt oder der trägt über die Klebewirkung das Prinzip Stoffschluss, um da nochmal drauf zurückzukommen. Aber was interessiert mich der Stoffschluss? Mich interessiert an der Stelle, dass der Dübel verklebt wird, dass er keine Spreizkräfte entwickelt und ganz im Gegenteil beispielsweise, dass er mir das Bohrloch auch noch zusätzlich abdichtet. Das ist insofern gut, weil wenn ich im Außenbereich bin, kann mir in ein Bauteil senkrecht nach unten natürlich, wenn es nicht überdacht ist, das Bauteil, kann mir das Wasser reinlaufen. Was habe ich im Winter? Okay, im Moment haben wir schon wieder gar keinen mehr. In Berlin sind es heute 17 Grad, wurden gemeldet, aber Temperaturen unter Null hatten wir also jetzt vor kurzem auch und sehr heftig. Dann ist Wasser im Bohrloch und wir wissen alle, wenn wir eine Flasche Bier in den Tiefkühler legen, um es schnell runterzukühlen, dann dehnt sich die Flüssigkeit in dem Behältnis, in diesem Falle im Bohrloch, das Wasser aus, das Volumen vergrößert sich und ich habe wieder Kräfte, die mein Bohrloch da auch spalten können. Und für solche Anwendungsfälle ist beispielsweise ein Injektionssystem gut. Also man muss immer wieder gucken, dann gibt es die Tragfähigkeit, kann ein Dübelsystem tatsächlich tragen. Es gibt beispielsweise dann auch im Baustellenbereich und im bauaufsichtlich relevanten Bereich dann Dinge, die ich befestigen möchte, wo dann also auch Brandschutzanforderungen beispielsweise zu berücksichtigen sind. Und alles das beeinflusst schlussendlich nachher meine Dübelsystemwahl. Und ich kann eben nicht pauschal sagen, also für Bilder an der Wand immer den chemischen Dübel, das ist jetzt natürlich Quatsch, oder für die Scheuerleiste immer den Bolzenanker, das ist eben auch Quatsch. Ich muss jedes Mal neu überlegen, das ist unsere Philosophie, die wir verfolgen, immer wieder neu gucken, welche Randbedingungen, welche Parameter muss ich hier beachten, damit ich hier tatsächlich eine tragfähige Verbindung realisieren kann.
Okay. Ja, und so häufig wie das auch im Bauwesen ist, es gibt halt immer sehr viele Faktoren, die halt bei der Planung, also auch bei der Ausführung solcher Dübel berücksichtigt werden müssen. Und du hast ja jetzt schon hier einige genannt. Auch das ganze Thema, und das hatten wir auch schon vorher, dieses bisschen, ja, stiefmütterliche Behandeln. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, weil das auch immer wieder ein Thema ist, womit einem Planer, ja, Tragwerksplaner, sage ich jetzt einfach mal, dem Ganzen ein bisschen weniger Beachtung schenkt. Ja, also ich hatte zum Beispiel das im Studium gar nicht gelernt. In der Praxis nur mal randweise von den entsprechenden Herstellern bin ich halt dadurch in Berührung gekommen. Deshalb auch mal hier die Frage an einen Experten wie dich. Warum ist denn das Thema so, ja, warum wird dem eher weniger Beachtung gegeben? Ja, oder warum ist das eher ein Thema, mit dem man sich jetzt nicht so in der Tiefe beschäftigt, obwohl das ein sehr wichtiges Thema ist.
Wichtig können wir doppelt unterstreichen, weil unsere Dübel tragen etwas und diese Lasten sind zum Teil tonnenschwer. Und wenn da die Verankerung versagt, besteht eben aus dem baurechtlichen Gedanken Gefahr für Leib und Leben oder hoher wirtschaftlicher Schaden, wenn da was versagen kann. Das ist so ein frei zitiert aus der Bauordnung. Wir müssen uns also Gedanken machen, dass das nicht passiert. Und früher, ich habe da so eine schöne Geschichte aus meinem Praxissemester, was ich damals gemacht habe in einem Büro für Tragwerksplanung. Da sollte ich den Anschluss einer Stahltreppe an eine Stahlbetondecke rechnen. Und das ging damals noch sehr gut mit einer 2- bis 3-seitigen Handstatik. Das war das alte Bemessungsverfahren. Und dann habe ich das gerechnet, 3 Seiten Handstatik gemacht, vorher noch eine Skizze gemacht und ausgeschnitten, aufs Papier geklebt. Das war alles noch von Hand damals geschrieben, ohne Computer, so lange ist das her. Und so alt bin ich schon. Und dann bin ich ganz stolz mit diesen 3, 4 Seiten Handstatik und der Dübel war hingegangen zu meinem Vorgesetzten, der mein Praktikumsbeauftragter war und wollte jetzt Phishing for Compliments machen, so nach dem Motto, toll hast du das gemacht, Eckhardt. Ja, und dann guckt er sich das so an und sagt, Ecki, hast du jetzt geschrieben 3 mal M8. Guck dir das mal an. Das ist ja noch nicht mal dein kleiner Finger. Was sagt denn da dein subjektives Sicherheitsempfinden? Ja, dieses subjektive Sicherheitsempfinden, das konnte ich natürlich damals als Student überhaupt nicht haben. Das haben aber die alten Hasen damals gehabt, weil sie dieses einfache Bemessungsverfahren mehr oder weniger im Kopf verinnerlicht hatten und ein Gefühl dafür entwickelt haben und konnten so dann also sehr gut sagen, ja, also schreib mal nicht Finger klein, sondern ein bisschen größeren Finger. Nee, ich zeige jetzt nicht den falschen Finger, sondern den hier, den Zeigefinger und schreib mal 3 mal M10 hin, hat das durchgestrichen, hat M10 hingeschrieben und dann wusste er aus Erfahrung, dass das dann auch mit den sogenannten Rand- und Achsabständen passt. Und dieses Gefühl, das ist mit dem komplexen Bemessungsverfahren, ist das leider verloren gegangen. Und da ist dann heute die Tendenz bei dem einen oder anderen Tragwerksplaner, die dann sagen, hier Schlosser, da ist das Geländer, du machst das jeden Tag, du befestigst das jeden Tag, kennst das ohnehin besser, mach mal, befestige mal, machst ja immer schon so. Und dann habe ich als Planer, als Tragwerksplaner da kein Geschäft damit. Und das ist leider, oder das funktioniert leider heutzutage eben nicht mehr so. Die Dübelsysteme sind, ja, es ist sinnvoll im Sinne von Nachhaltigkeit, sind optimiert worden, damit du möglichst wenig Material, möglichst wenig Dübel, möglichst wenig Geld aufwenden musst, um deine Befestigung auszuführen. Aber dafür ist es unerlässlich, dass du auch eine vernünftige Bemessung dafür erstellst. Und das sagt die Zulassung, wenn ich im bauaufsichtlich oder auch im sicherheitsrelevanten Bereich bin, das sagt die Zulassung, es soll bitte ein Ingenieur machen, der im Bereich der Verankerungstechnik Erfahrung hat, der aber auch im Baustoff, also entweder im Beton und oder im Mauerwerk, wo er in meisten Fällen verankert wird, dass der dort Erfahrung hat. Und das darf ich eben nicht an den Handwerksmeister, geschweige denn an den Gesellen oder den in Anführungsstrichchen einfachen Monteur verweisen. Das kann der gar nicht einschätzen, sondern der braucht im Prinzip, so steht es im Regelwerk auch drin, der braucht eine Skizze, da muss drinstehen, welcher Dübel, da muss drinstehen, Achs- und Randabstände, da muss drinstehen, auch welches Material ist, wenn wir an den Korrosionsschutz nochmal denken, sind wir im Innen- oder im Außenbereich. Alle diese Faktoren sollten damit auftauchen. Das ist die Aufgabe des Planers. Leider wird es auf der Seite allzu oft vergessen.
Okay, also sehr interessanter Einblick. Und das ist also aktuell die gängige Praxis. Und was glaubst du denn, woran liegt das, dass das einfach vergessen wird oder auch nicht gemacht wird?
Woran liegt's? Also zum einen ist es Bequemlichkeit. Also wollen wir also nicht den ganzen Berufsstand in Verruf bringen. Also es gibt viele, viele Kollegen, die sorgfältig und sorgsam diese Planung erstellen und die diese Bemessung auch durchführen, weil es wird durch die Hersteller, wird die Software zur Verfügung gestellt und es wird auch geschult und da kommen also auch die zuständigen Vertriebler dann auch in die Büros und stellen diese Software vor und erklären diese, beziehungsweise es gibt Webinarangebote jetzt wunderbar auch im Netz zu finden, wo man sich das in Ruhe mal in der Mittagspause für eine halbe Stunde oder Stunde angucken und erklären lassen kann, damit man so eine Grunderfahrung damit bekommt. Es gibt einige, und im Eifer des Geschäfts werden solche Detaillösungen, kann ich mich also auch noch an meine früheren Zeiten im Büro für Tragwerksplanung erinnern, dass solche Detaillösungen immer gerne nach hinten verschoben werden. Und dann besteht eben diese Tendenz, ja, ach, ich schreibe da irgendwas hin und wird schon irgendwo halten. Dann wird montiert, schlimmster Fall, und dann kommt der Prüfingenieur um die Ecke und macht die Abnahme und sagt, ja, in meiner Statik finde ich nur überhaupt gar keinen statischen Nachweis dafür. Und dann kommen die Probleme, weil dann ist im Zweifelsfalle, wenn ich Pech habe, der Nachweis nicht mehr zu führen, weil beispielsweise die falsche Dübelgröße gewählt wurde, der zu kleine Randabstand oder der zu kleine Achsabstand unter den Dübeln gewählt wurde. Das sind alles Möglichkeiten, die dann entstehen. Deshalb sagen wir immer erst planen und dann montieren.
Okay. Ja, jetzt hatten wir ja schon einige Fehler, die auf der Planungsseite passieren, wie das mit den falschen Achsabständen und so weiter. Vielleicht auch der falschen Auswahl von Dübeln aufgrund der unterschiedlich berücksichtigten Konditionen. Blicken wir mal auf die Ausführungsseite. Was ist denn da, was du bisher aus deiner Praxis gesehen hast? Was passiert denn da am häufigsten bei der Ausführungsseite für Fehler?
Also ein ganz wesentlicher Punkt, das kennt man im Zweifelsfalle auch von zu Hause, wenn man zu Hause zusammen mit der Frau die Heimwerkarbeiten gemeinsam macht, beziehungsweise die Frau einen besonderen Wunsch hat, ich möchte da jetzt Bild aufgehangen haben oder das Regal aufgehangen haben, aber bitte bloß nicht den Teppich jetzt vollstauben. Und dann arbeitet man im Idealfall im Team und dann wird der Staubsauger zumindest in die Nähe vom Bohrloch gehalten, wenn ich das Bohrloch erstelle. Und das mit dem Staubsauger, beziehungsweise was da eigentlich dahinter steht oder dahinter stehen sollte, gerade wenn ich auf der Baustelle ist, ist das Thema Bohrlochreinigung. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, zumindest in der Vergangenheit extrem wichtig gewesen. Wir sind dabei im Moment in einer Entwicklung, dass sich das etwas verändert zum Positiven im Sinne dessen, dass man zum Teil auf die Bohrlochreinigung schon verzichten kann bei bestimmten Dübelsystemen. Dass es zur Arbeitserleichterung und für den Arbeitssicherheitsschutz spezielle Bohrer gibt, an die direkt ein spezieller Staubsauger angeschlossen werden kann, der also im Bohrverfahren sofort, also da sind Löcher vorne in der Bohrkrone, man kann also durch den Bohrer hindurch mit dem Staubsauger der Staub abgesaugt werden. Für diese Fälle brauche ich keine extra Bohrlochreinigung mehr durchführen, wenn es explizit so in der Zulassung für den Dübel geregelt ist. Es gibt aber insbesondere bei den Klebedübeln noch ganz viele Systeme, wo das nicht so geregelt ist. Und da heißt es dann, ich muss eine Ausblaspumpe nehmen oder ein Druckluftspray, in der Regel aber eine Ausblaspumpe oder bei sehr großen Dübeldurchmesser soll ich sogar Druckluft nehmen, um erstmal das Bohrmehl aus dem Bohrloch rauszustoßen. Und dann muss ich aber auch die Bohrlochwandung wieder aufrauen. Das heißt, ich muss also auch noch mit einer Stahlbürste hinterhergehen, muss also mehrfach bürsten und zum Schluss dann nochmal auspusten. Das ist individuell von Dübelsystem zu Dübelsystem unterschiedlich. Da gibt es Regeln dafür, die man einzuhalten hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der häufig aber auch vergessen wird. Ich bin auf vielen Baustellen unterwegs gewesen und ich habe auch viele Monteure geschult bei einem meiner Arbeitgeber. Und musste dann immer wieder feststellen, dass dann gesagt wird, ach, was erzählst du mir denn da? Ist doch alles Blödsinn, muss ich alles nicht machen, kostet unnötig Zeit. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Da sind da ohnehin genug Sicherheiten drin. Ja, und diese Sicherheiten werden, das sind ja eben auch noch andere Montageschritte, die ich beachten muss. Diese Sicherheiten werden dann Schritt für Schritt aufgebraucht und irgendwann kommt dann nochmal im Zweifelsfalle zu viel Last auf den Dübel und dann kann eben so ein Dübelsystem auch versagen. Also Bohrlochreinigung ist ein ganz wichtiges Thema. Ein weiteres Thema ist das Bohrverfahren. Wir können beim Bohren noch bleiben. Wir waren eben bei den unterschiedlichen Verankerungsgründen einmal ein sehr gutmütiger Beton und auf der anderen Seite eben ein filigraner Lochstein mit sehr dünnen Außenstegen. In einem Beton, damit das Bohren auch funktioniert, besser funktioniert, nimmt man natürlich einen Hammerbohrer und bohrt im Hammerbohrverfahren, also wo es dann also richtig Krach macht und ich ständig irgendwelche Impulse da hinten auf meinem Bohrer habe. Früher gab es also auch noch Schlagbohrmaschinen, aber die Unterscheidung, damit fangen wir jetzt nicht an. Dieses Hammerbohrverfahren ist aber für einen filigranen Lochstein, ist es der Tod. Weil im schlimmsten Fall kann es mir also sein, dass ich diese dünnen Stege des Lochsteins mit diesem Bohrverfahren zertrümmern kann. Und deshalb gibt es dann hier die Vorschrift und die Vorgabe in den Zulassungen, in den Papieren auch der Hersteller, dass ich hier im Drehgang bohren soll, also sehr viel leichter und ohne diese ständigen Impulse. Auch das ist ein Punkt, der immer sehr ungern gesehen wird. Ich bin mal auf einer Baustelle gewesen und habe gesagt, ja, also hier müsst ihr die Löcher eigentlich im Drehgang bohren. Bist du denn bekloppt, sagt dann der Polier zu mir und sagt, sind da so zigtausend Dübel, die ich hier setzen muss und kann ich doch nicht alles im Drehgang machen. Ja, das ist vielleicht so, das kostet zusätzlich Zeit, aber die Tragfähigkeit eines Dübels in einem Lochstein, der im Hammerbohrverfahren gebohrt wird, kann eben signifikant geringer sein, als wenn ich eben im Drehgang die Löcher bohre. Heutzutage gibt es mittlerweile sehr moderne Bohrer, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, wo also auch noch die Wendel angeschliffen sind, wo ich sehr exakte Bohrlöcher herstellen kann, auch im Drehgang, ohne zusätzlich großen Aufwand. Da haben sich also die Hersteller durchaus Möglichkeiten ausgedacht, um das abzustellen. Aber vielfach ist eben nur der Hammerbohrer da. Und vielfach ist eben auch nur so, ich möchte es mir schnell einfach machen, also wird im Hammerbohrverfahren auch im Lochstein gearbeitet. Und das ist natürlich Blödsinn. Auch das sollte man tunlichst sein lassen. Und ein dritter Punkt, lass mich den noch erzählen, ist das Drehmoment. Immer wieder gern für die Metallspreizdübel, die ich vorhin gezeigt hatte, einen hier exemplarisch. Da ist ein Montagedrehmoment vorgeschrieben in einer ganz besonderen Größe. Dieses Montagedrehmoment muss aufgebracht werden in der richtigen Größe. Es darf auch nicht überschritten werden, weil ich im schlimmsten Fall sonst das Bauteil sogar spalten kann, wenn ich zu weit an der Ecke bin. Und da brauche ich entsprechendes Werkzeug. Da kann ich dann eben nicht nur mit der Knarre, die ich von zu Hause kenne, auf die Baustelle gehen, sondern da brauche ich einen Drehmomentschlüssel. Wenn man dann in der Schulung fragt, liebe Monteure, womit montiert ihr eure Alufelgen vom Auto zu Hause? Sagen sie alle, natürlich, Drehmomentschlüssel, weiß doch Bescheid, so geht's. Ja, und dann fragt man ja, und wieso machst du es beim Bolzenanker mit der Knarre? Da wird dann gesagt, hier, Mucki okay. Im Oberarm. Und das ist eben auch ein großer Trugschluss, den man bitte nicht aufsetzen sollte. Deshalb empfiehlt sich hier mal eine Dübelschulung beispielsweise mitzumachen, wo einem das mit allen Auswirkungen auch so gezeigt wird.
Wow, also
es gibt noch viel mehr, aber ich denke mir, wir belassen es vielleicht mal bei den drei Punkten.
Diese drei Beispiele reichen vollkommen aus. Also in den einen habe ich mich sogar selber ein bisschen ertappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. aber ja, auf jeden Fall sehr
dreistellig.
Naja, manchmal hängt man ja auch so Bilder mit seiner Freundin auf, ja. Genau. Okay, ja, mega spannend, sehr cool. Du hast ja schon sehr viel gesehen und bist ja auch einer, der sowohl ausbildet, als auch dann in der Praxis auch schon sehr viel geplant hat. Was mich da jetzt gerne mal interessieren würde, auch im Rahmen der Gutachten und so weiter, was war denn da so das Verrückteste, was du jemals auch in der Ausführung gesehen hast, wenn wir noch bei dem Thema ganz kurz bleiben?
Ja, verrückt ist vielleicht, verrückt, da müsste ich jetzt ein Bild zeigen, und das wäre natürlich für die, die zuhören, nicht ganz so praktisch. Schlussendlich, man braucht nur mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen und man wird viel Verrücktes sehen im Bereich der Dübeltechnik. Deshalb habe ich also häufig auch das Handy gezückt oder auch sogar die Spiegelreflexkamera und fotografiere deshalb also auch im Urlaub viel, um immer wieder auch neue Bilder zu haben, mit denen ich dann auch besser schulen kann, weil man mit solchen Fehlanwendungen wunderbar, wie ich finde, die Dübeltechnik erklären kann. Aber verrücktes oder sagen wir ein krasses Beispiel habe ich erlebt bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber. War ein Freitagmittag und bekam ich eine E-Mail und bekam einen ganzen Satz Fotos auch geschickt von einer Baustelle. Und das war ein schönes Beispiel vorher, nachher. Wenn du dir vorstellst, so ein typischer Supermarkt, an der Fassade siehst du häufig draußen die Klimageräte hängen. Die sind auf solchen Konsolen aufgestellt und diese Konsolen sind mit der Dübeltechnik an der Wand befestigt. Und das Vorherbild war im schönsten strahlenden Sonnenschein, blauer Himmel, die Konsolen alle befestigt, die Geräte standen oben drauf, alles sah picobello aus, die Baustelle war geräumt und es war fertig ausgeführt. Und dann bekam ich ein zweites Bild dazu und es zeigte die Situation einen Tag später. Da lagen diese Geräte samt Konsolen alle unten auf dem Boden und es sah also aus wie nach dem Erdbeben, jetzt mal ganz stark übertrieben, aber ziemlich schlimm. Ich bin sehr froh gewesen, dass es da zu keinem Personenschaden gekommen ist. Also da stand keiner drauf, da stand auch keiner drunter. Aber die Vorstellung, dass da einer drunter hätte stehen können, die ist dann schon sehr unangenehm und deshalb arbeite ich mit Herzensblut dagegen, dass solche Dinge vorzugsweise eben nicht passieren. Und ich habe danach gefragt, ja, wie hast du denn verankert und was hast du denn da gemacht? Ein Teil konnte ich also auch aus dem Bildmaterial entnehmen, was dort verankert worden ist oder wie verankert worden ist. Der Monteur oder die ausführende Firma, der Vertreter davon, hat mir erklärt, welches Dübelsystem verwendet worden ist. Und dann habe ich gefragt, ja, aber in dem Stein, in dem du dort unterwegs gewesen bist, dieser Stein und dieser Dübel zusammen sind die in keiner Zulassung geregelt. Da hättest du eigentlich wenigstens, wir nennen das Dübelversuche auf der Baustelle machen müssen. Und hast du die denn gemacht, habe ich dann gefragt. Und da wurde es dann ganz still am Ende des Telefons. Und ja, er würde sich erkundigen. Und dann habe ich von dieser Baustelle und von diesem Menschen nie wieder was gehört. Was da tatsächlich passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es war für mich in dieser Situation klar, die Planung ist hier nicht vernünftig ausgeführt worden. Es fehlte ein wichtiger Planungsschritt, eben dieser Dübelversuch auf der Baustelle. Und wer weiß, was vielleicht eben auch noch bei der Montage alles falsch gelaufen ist. Und da bin ich eben der Meinung, da müssen wir dagegen angehen. Und das können wir nur, indem wir regelmäßig immer wieder schulen und regelmäßig aufklären und sensibilisieren. Vor allen Dingen, dass die Verantwortung, die sowohl Planer als auch Monteure haben, da immens groß ist.
Absolut, ja, und da können wir echt froh sein, dass da nichts passiert ist. Zumal wir wirklich gerade in Deutschland sehr großen Wert auf die Sicherheitsstandards im Bauwesen legen. Und deshalb können wir echt froh sein, dass da nichts passiert ist. Okay, bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil das geht ja auch immer ein bisschen so einher. Okay, hey, die ganzen Fehler in der Vergangenheit. Worin siehst du dann auch so die größten Herausforderungen, die aktuell mit dem ganzen Thema Befestigungstechnik zu tun haben?
Also ein wesentlicher Punkt ist das, was ich eben angesprochen habe, geschultes Personal. Mhm. Und wir wissen alle, was draußen auf den Baustellen im Moment los ist. Fachkräftemangel ist in aller Munde. Und da müssen wir auch, wenn wir die Monteure dann einen Tag eben vielleicht auch mal rausnehmen aus der Montage, aber wir müssen die Leute regelmäßig schulen. Regelmäßig, das heißt jetzt nicht, dass ich die nun jeden zweiten Tag irgendwo hinsetzen muss und denen die Dübelwelt erklären muss. Das ist sicherlich übertrieben. Aber die Baustoffe verändern sich und auch die Dübelsysteme verändern sich auch immer noch unverändert, um eben auf diese individuellen neuen Baustoffe auch dann entsprechend ausgerichtet zu sein. Und deshalb müssen wir die Menschen, die diese Dübel nachher montieren, tatsächlich auch schulen. Genauso ist es aber auch wichtig, dass die Planer, die dieses Dübel bemessen, dass die sensibilisiert werden. Und da sage ich durchaus auch da sollte sich ein Planer, ein Bauingenieur oder auch durchaus mal ein Architekt im Zweifelsfalle mal einen halben Tag freinehmen und sich ein Dübelseminar antun und sich da reinsetzen. Eins vorzugsweise mit einem hohen Anteil an Praxis, wo dann eben die Einflüsse, von denen wir ja vorhin auch schon gehört haben, von denen ich erzählt habe, dass man da auch mal eine Idee hat und dann entsprechend auch in seinen Planungen das dann berücksichtigt. Also Ausbildung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ein weiterer Punkt habe ich auch schon angesprochen, aber werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Wir haben so viel unterschiedliche Baustoffe und es rücken auch weiter immer jetzt neue Baustoffe nach. Wenn wir beispielsweise an 3D-Druck im Betonbau denken beispielsweise oder Recyclingprodukte oder Upcyclingprodukte im Mauerwerksbau oder auch neue Betonzusammensetzungen. Wir können es den Dübelherstellern nicht zumuten oder das kann man von denen nicht erwarten, dass in in den Hunderten alleine von vorhandenen Mauersteinen in Deutschland, die es auf dem Markt gibt, die angeboten werden aktuell zum Verkauf, beziehungsweise die in den letzten 50, 60, 70 Jahren verbaut worden sind. Man kann nicht erwarten von den Dübelherstellern, dass in all diesen Verankerungsgründen die Hersteller ihre Dübelsysteme prüfen. Und deshalb gibt es diese Möglichkeit, das ist also geregelt durch europäisches beziehungsweise auch durch deutsches Regelwerk, wie kann man sogenannte Dübelversuche am Bau durchführen, um damit dann auf eine Last schließen zu können, die ich dann nachher tatsächlich an meinen Dübel ranhängen darf. Also einen ganz wesentlichen Punkt wird das sicherlich in Zukunft einnehmen und da sollten wir also tatsächlich auch Obacht legen. Und dafür braucht es aber eben sowohl geschulte Monteure als auch geschultes Personal im Bereich der Planung, Fachplaner und auch Leute, die diese Versuche durchführen können. Da müssen also auch wichtige Dinge berücksichtigt werden und das kann eben nur durch entsprechende Fortbildung geleistet werden. Und deshalb sehe ich also, um deine Frage zu beantworten, die größte Herausforderung hier tatsächlich in der Fort- und Weiterbildung, in der ständigen, also lebenslanges Lernen, Stichwort vielleicht hier noch reingeschmissen, um das auch noch abzuarbeiten, ist also eigentlich der wichtigste Aspekt, den ich hier sehe.
Absolut. Definitiv. Lebenslanges Lernen, ganz wichtig. Ja, in meinem Podcast geht es ja auch immer um das ganze Thema Blick in die Zukunft. Wie wird sich denn die Baubranche, Bauindustrie im Allgemeinen auch in den nächsten Jahren entwickeln? Und da würde mich auch gerne deine Meinung interessieren, was du glaubst, wie sich die Zukunft des Bauwesens entwickeln wird. Gerne einen allgemeinen Ausblick oder halt auch gerne einen Einblick in deine Expertise. Was denkst du denn?
Auch da muss ich mich fast wiederholen, dieses Thema Bauen im Bestand, ich glaube, das wird deutlich wichtiger werden. Wir müssen, um Lösungen gerade im Wohnungsbau möglichst schnell generieren zu können, müssen wir sicherlich auch überlegen, wie können wir Gebäude, die es bereits gibt im Bestand, wie können wir diese umnutzen gegebenenfalls, damit wir da also auch Wohnraum erstellen können, aber auch Umnutzung der Gebäude, also große Kaufhausketten, die leider nicht überleben, aber dann, wo kleine Geschäfte beispielsweise in solche großen Objekte einziehen, überall ist es erforderlich, dass wir Dinge umbauen müssen und neu aktivieren müssen. Und da werden wir immer wieder mit den unterschiedlichsten von Verankerungsgründen konfrontiert werden als Dübler. Und insofern ist da dann auch dieses Thema Versuche am Bauwerk ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir setzen müssen und den wir entsprechend schulen müssen. Und dann aber eben ein zweiter wesentlicher Punkt, auch das hatte ich gesagt, moderne Baustoffe, die besondere Anforderungen erfüllen, einerseits an Wärmeschutz beispielsweise oder aber die das Thema Recycling bzw. Upcycling aufgreifen, ist es wichtig und gut, dass es in diese Richtung geht. Ich denke mir, wir müssen ressourcenschonend unsere Gebäude erstellen, zukünftig immer mehr, um die Anforderungen an Klimaschutz dann auch irgendwann hoffentlich erfüllen zu können. Und da dürfen wir dann aber, wenn diese Baustoffe soweit sind, dass wir tatsächlich damit auch Gebäude bauen können und bauen dürfen, das sind ja immer zwei Dinge, dass es dann also auch im Baurecht weitergeht, dann müssen wir also auch gucken, wie geht's mit der Dübeltechnik in solchen Verankerungsgründen weiter. Wir können nicht voraussetzen, eins zu eins, dass das, was an Regelwerk da ist, für einen guten alten Ziegelstein, jetzt sage ich doch mal eine Materialart ganz bewusst, dass dieser gute Ziegelstein die gleiche Tragfähigkeiten hat wie ein hochmoderner Stein, wo im Zweifelsfalle also auch Ziegelreste aufgearbeitet worden sind, um daraus einen Recyclingstein herzustellen. Ist das tatsächlich das Gleiche? Muss man wenigstens mal vergleichende Versuche vielleicht auch durchführen und gucken, ob das dann also nebeneinander passt, beziehungsweise was dann eben gegebenenfalls für etwas geringere Tragfähigkeiten nur anzusetzen sind. Das muss dann also entsprechend berücksichtigt werden. Also diese zwei Dinge, Bauen im Bestand einerseits und dann aber auch die modernen neuen Baustoffe, die dann erst noch kommen werden. Genau.
Mhm. Also mit neuen Baustoffen meinst du sowas wie den Lehmbau oder vielleicht auch den 3D-Druck oder auch Recyclingbeton ist ja mittlerweile auch etwas, was nach und nach im Kommen ist. Ja. Also das meinst du mit
Carbonbeton ist jetzt beispielsweise, lese ich auch regelmäßig auf LinkedIn-Beiträge, beispielsweise Stahlfaserbeton ist schon ein bisschen älter. Wenn man in die Dübelzulassung hineinguckt, dann steht dann immer noch Beton nach DIN EN 206 und wir wissen beide, denke ich mir, aus unserer täglichen Arbeit, wie lange es dauert, bis dann also diese modernen Baustoffe dann also auch geregelt sind, normativ, und diese Normen dann also auch beaufsichtigt eingeführt und damit anwendbar sind. Und das dann immer in Einklang zu bringen, das dauert seine Zeit. In der Übergangsphase muss man im Zweifelsfall ingenieurmäßige Lösungen finden. Da könnten solche Versuche am Bauwerk gegebenenfalls dazu beitragen, um mich da auch nochmal zu wiederholen. Also es ist eine spannende Zeit, finden kleine Entwicklungsschritte statt, aber die durchaus alle immer wieder auch einen Einfluss haben, letztlich auf die Dübeltragfähigkeit und auf die zentrale Frage, die der Heimwerker, um darauf wieder zurückzukommen in den alltäglichen Bereich, die zentrale Frage, was kann ich denn eigentlich an den Dübel anhängen? Diese kleinen einzelnen Faktoren spielen halt alle eine Rolle und können, müssen nicht, aber sie können eben einen Einfluss auf die Tragfähigkeit haben und dann müssen wir aufpassen.
So, Eckhard, jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Wunsch frei, was du in der Baubranche, in unserer Baubranche ändern könntest. Was wäre das?
Wenn ich da einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass unser Baurecht vereinheitlicht werden würde. Wir haben europäisches Regelwerk, wir haben bundesdeutsches Regelwerk und wir haben, also wenn ich jetzt die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmung denke oder die Musterbauordnung, und dann haben wir aber leider auch noch in jedem Bundesland eine einzelne Landesbauordnung. Da haben wir dann zum Teil minimale Abweichungen, aber diese Abweichungen sind da. Und gerade wenn ich im Bereich der Planung unterwegs bin, das mache ich halt auch, zum Beispiel Befestigungen von absturzsichernden Fensterelementen, muss ich jedes Mal also auch gucken, in welchem Bundesland bin ich denn jetzt eigentlich, damit ich A, die richtige Windlast ansetzen kann. Gut, das ist natürlich grenzüberschreitend und das ist auch im entsprechenden Kartenwerk vertafelt. Und aber beispielsweise eine Absturzhöhe für ein absturzsicherndes Fensterelement. In 15 Bundesländern ist da eine Grenze von 1 Meter angegeben. Es gibt ein Bundesland von 16, da sind es eben nur 50 Zentimeter. Und wo bin ich gerade? In Geografie, das war nicht eins meiner stärksten Fächer in der Schule, muss ich also immer aufpassen, in welchem Bundesland bin ich denn jetzt tatsächlich? Welche Regel gilt tatsächlich? Und das Regelwerk widerspricht sich zum Teil aber auch so, dass Nationale mit dem in den Bundesländern oder. Es gibt viele, viele Beispiele, auf die wir hier aus Zeitgründen mit Sicherheit nicht eingehen können. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da einzelne Personen unbedingt alte Zöpfe beibehalten müssen, wo es aber die Sache deutlich vereinfachen würde, gerade für die vielen Kollegen, die hoffentlich zuhören bei diesem Podcast, die draußen sitzen und auch vor diesem Problem immer wieder stehen, dieses Regelwerk in Einklang zu bringen, das richtige Regelwerk anzusetzen. Und wenn man wüsste, das ist beispielsweise, wir haben tatsächlich nur eine Bauordnung, die für Deutschland gilt. Ich denke mir, es würde an der Stelle schon einiges vereinfachen in der Planung.
Definitiv und auch alles vieles schneller machen. Ja. Und ja, ich kenne das noch von den Planungen im Brandschutz, die ich gemacht habe.
Oh, das
da spielt das natürlich
auch wahrscheinlich auch davon singen, ja.
Ja, und da ist das auch ein ganz großes Problem. Ja, vor allem, wenn ich angenommen ein Ingenieurbüro habe, das Projekte ja nicht nur in einem Bundesland macht, sondern halt sehr viel unterwegs ist, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das auch ein großes Hindernis ist, was, wenn wir ein einheitliches System dafür hätten, ein einheitliches Regelwerk, was national gelten würde, vieles vereinfachen würde. Da gebe ich dir komplett recht. Ja. Gut, ja, Eckhard, ich stelle auch immer so eine Frage, was du auch für Empfehlungen und Tipps an unsere Hörer denn gerne weitergeben möchtest. Also was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Also für diejenigen, die sich täglich arbeitstechnisch damit auseinandersetzen müssen, sei es in der Planung von Dübeln beziehungsweise auch mit der Montage von Dübeln, das, was ich im Laufe dieser Aufzeichnung schon gesagt habe, nehmt euch die Zeit bitte und besucht mal eine gute Dübelschulung. Die großen Hersteller bieten da sehr gute Lehrgänge an. Wer nicht so viel Zeit hat, wenigstens sich mal ein Webinar gönnen. Aber noch besser tatsächlich mal. Die werden also auch deutschlandweit angeboten, eine Schulung besuchen und wo die Theorie mal ein bisschen sensibilisiert wird, aber wo es vorzugsweise eben auch einen Praxisteil gibt, wo man selber mal vielleicht sogar einen Dübel setzen darf, wo vielleicht dann auch gezeigt wird mit einem Dübelauszugsgerät oder mit einer entsprechenden Zugtechnik, was es bedeutet an Tragfähigkeitsverlust, wenn ich bestimmte Parameter bei der Montage einfach nicht beachte, die ich vorhin genannt habe, falsches Drehmoment, Bohrlochreinigung vergessen, zu kleiner Randabstand oder. Es gibt so viele Einflüsse und das kann man recht gut zeigen. Und ich habe viele Seminare gehalten selber und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ja, bei der Theorie, oh, was erzählt der vorne und kann dann nicht mal langsam aufhören. Wenn man dann in den Praxisteil gegangen ist und Dübel gesetzt hat, bewusst mal mit falschen Einflussfaktoren, dann war für viele das Aha-Erlebnis da und wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Drehmomentschlüssel, dass dann viele hergegangen sind und am nächsten Tag sind sie dann losgezogen und haben sich einen Drehmomentschlüssel gekauft, den sie dann also auch fürs Dübel setzen und nicht nur fürs Alufelgen montieren benutzen. Und damit wäre dann, denke ich mir, wirklich auch eine großer Schritt getan. Eine Sensibilisierung sowohl bei den Monteuren als auch bei den Planern. Ja, und wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, für alle, die im Zweifelsfall auch mal zu Hause sich mit der Dübeltechnik auseinandersetzen wollen. Es gibt hier so ein kleines Mini-Dübel-Handbuch, 4.0 haben wir das genannt, vom Bad am Morgen bis zum Fernsehabend. Du hast es auch nochmal, wunderbar. Da ist relativ praxisnah schon mal dargestellt, diese Reihenfolge, die wir immer wieder empfehlen, also welcher Verankerungsgrund ist da, was möchte ich befestigen, was habe ich für Einflussfaktoren, bin ich innen, außen, muss ich vielleicht einen Brandschutz berücksichtigen, Achs- und Randabstände und. Immer wieder bei jeder Befestigungssituation eigentlich neu. Sicherheitshalber dieses Schema F, kann man es auch nennen, gerne einmal abarbeiten. Dieses Schema F wird relativ automatisch dann auch zu einem entsprechenden Dübelsystem führen, was man dann einsetzen kann auch. Ja, das wären so meine Empfehlungen, wie man sich mit dem Thema etwas näher und etwas besser beschäftigen kann. Dann wird auch sicherlich einiges oder ja, einige Dinge mehr und besser halten, weil Schadensfälle gibt es leider auch regelmäßig zu beobachten und zu fotografieren. Manchmal zeige ich solche Bilder dann auch auf LinkedIn.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Also für jeden, der auch auf LinkedIn unterwegs ist, ein Profil hat, Eckehard Scheller, unbedingt auf LinkedIn suchen und folgen, vernetzen. Spannende Einblicke aus der Welt der Dübel. Okay. Dann zur letzten Frage, die ich immer jedem Gast in meinem Podcast stelle. Und zwar geht es um dein Lieblingsbauwerk. Was ist dein Lieblingsbauwerk und warum?
Wir haben ja im Vorgespräch, hast du ja angekündigt, dass du diese Frage stellen würdest. Und du wolltest darauf keine Antwort vorab haben, damit es dann auch für dich eine Überraschung ist. Als ich die Frage zum ersten Mal gehört habe, habe ich spontan gedacht für mich, also Lieblingsbauwerk ist eigentlich mein kleines Häuschen, was ich mit meiner Frau in Mecklenburg-Vorpommern haben darf, wo wir am Wochenende und im Urlaub hinfahren und dort einen großen Garten haben, den wir versuchen wollen, ein bisschen schön zu machen. Und dieses Haus ist aus den 1950er Jahren, das also auch wieder in einen wohnfähigen Zustand zu versetzen. Das macht uns sehr viel Spaß und das ist für mich dann Erholung. Auch wenn da zwischendurch dann auch ab und zu mal ein Dübel zu setzen ist. Aber das sind dann in der Regel auch nur die kleinen Kunststoffdübel. Aber um weiter und groß zu denken, gehört wirklich zu meinen Lieblingsbauwerken. Und da schließt sich hoffentlich dann auch der Kreis. Dieses Deutsche Technikmuseum mit dem Flugzeugträger dran und dem Rosinenbomber dran. Es ist ein sehr imposantes Bauwerk für jeden, der noch nicht in Berlin gewesen ist und dort gewesen ist. Der schaue sich das ruhig einmal an und wer Zeit hat, gehe da auch ruhig einmal auf die Terrasse und blickt dann dem Rosinenbomber da von unten aufs Fahrwerk und sieht aber auch ansonsten dieses Gebäude. Da ist viel zu damaligen Zeiten Modernes gebaut worden. Es ist ein Verbundbau mit diesen Verbindungen der Stahlträger dann auch in die Stahlbetonwände. Es sind Hollorit-Decken verbaut worden, eine ganz innovative Sache und fast einmalig. Ich wüsste also von keinem weiteren Projekt gab es, also Wände aus vorgespanntem Mauerwerk. Das war für mich also auch ganz neu, das hat mein ehemaliger Kollege dort damals bearbeitet. Es ist schön anzusehen. Es ist, denke ich, auch eine interessante Ausstellung. Ein imposantes Gebäude und deshalb eines, sage ich mal, meiner Lieblingsbauwerke.
Sehr schön. Ich habe es mir fast gedacht, dass es das ist, aber das hast du ja mal schon beim Kennenlerngespräch gesagt, dass du an dem auch beteiligt warst in der Planung und dann habe ich mir das auch auf Google angeschaut und habe, boah, das schaut schon ziemlich cool aus. Und ich habe mir fast gedacht, dass du das sagen wirst. Okay.
Fahrrad zu durchschaubar.
Wahrscheinlich, ja. Egal, ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Wir konnten einen super spannenden Einblick über das ganze Thema der Befestigungstechnik, also auch das ganze Thema der Dübel bekommen. Hat mir super gefallen. Ich habe mir auch viele Notizen gemacht. Tolle Folge. Ich sage vielen Dank, dass du da warst und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute.
Herzlichen Dank, Daniel.